Spuren sind älter als unsere Geschichte. Warum erzählen Legenden vom Himmel, der nie leer war?
Zwischen Sternenstaub und Steintafeln beginnt der unerklärliche Podcast.
Mit Mrs. Fröhlich
und Mr. Fröhlich.
Hallo ihr Lieben.
Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim unerklärlichen Podcast.
Der Mystery Plausch mit Humor und Leidenschaft.
Und heute wird es mal wieder etwas gruseliger, beziehungsweise so, dass es unter die Haut geht. Vielleicht Gänsehautmomente.
Unter die Haut. Ich weiß nicht so genau. Naja, wir befassen uns heute auf jeden Fall mit dem Thema Nahtoderfahrungen zwischen Diesseits und dem großen Unbekannten.
Okay, ich bin mal gespannt, ob ich eventuellerweise sowas mal hatte. Ich habe da nämlich so ein, zwei Momente in meinem Leben gehabt, wo es knapp war.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du vielleicht schon mal so eine Art und Weise empfunden hast oder erlebt hast oder ob es so etwas noch gar nicht in deinem Leben gab.
Ich muss warten, was du so alles erzählst. Ich kann es wirklich erst am Ende sagen, weil sonst blamiere ich mich wieder bis auf die.
Ja, okay, vielleicht ist es dann auch der kleine, Spoiler ist es nicht, sondern ein Wink, dass am Ende noch etwas Spannendes kommt.
Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ja, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Also, wir befassen uns heute mit dem Thema Nahtoderfahrungen. Wenn Menschen sterben, erzählen sie manchmal Geschichten, die nicht in unsere Welt passen. Erzählungen von Licht, Wärme, grenzenloser Liebe oder von Dunkelheit, Stimmen und dem Gefühl, über dem eigenen Körper zu schweben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man am meisten mit dem Nahtod in Verbindung bringt, dass man so Geschichten hört, wie Menschen sich selbst sehen, wie sie gerade in einer sehr brenzlichen, extremen Situation sind und dann sich selbst erkennen, wie sie über dem eigenen Körper schweben. Also so etwas hatte ich noch nie, muss ich jetzt mal sagen. Das ist extremst gruselig.
Ja, ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand über seine Nahtoderfahrung spricht. Kann ich dann auch irgendwann mal erzählen, was der da erzählt hat. Das war auch richtig krass beim Gucken. Es sei denn, hast du irgendwelche Beispiele?
Mhm.
Okay, dann warte ich die mal ab, bevor ich irgendwas erzähle, was du denn auch schon erzählst.
Ja, genau. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass tausende Menschen weltweit von solchen Erfahrungen berichten, ganz unabhängig von Kultur, Religion, Alter, Sprache. Es tauchen immer wieder auch, und das ist das Mysteriöse daran, dieselben Elemente auf, als hätten sie etwas gesehen, das jenseits des Lebens liegt. Und die berichten dann von selben, ähnlichen Sachen. Und dann frage ich mich auch wieder, das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendetwas dran sein, irgendwas Übersinnliches oder auch, weiß ich nicht, Spirituelles, dass irgendwie jeder Körper, der hier auf der Erde verweilt, nennen wir es jetzt mal so, verweilt oder lebt, und dann diesem Leben irgendwie an ein Ende von diesem Leben kommt und es dann vielleicht doch noch mal schafft, weiterzuleben, aber halt so eine Erfahrung hatte und dass viele tausende Menschen immer von demselben sprechen, was da erlebt wurde oder was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben. Da muss ja dann was dran sein. Das muss ja wirklich so ein Übergang von einem Zustand in den anderen Zustand sein. Manche kommen aus diesem Übergang wieder raus, zurück in den ersten Zustand, aber manche schaffen es leider nicht und dann weiß man natürlich nicht, was die gefühlt oder gesehen haben. Aber dass viele von denselben Sachen reden, finde ich voll strange.
Es ist mal wieder so eine Sache, die unerklärlich ist. Und ja, es ist, da denke ich irgendwie an die Biber, die sich nicht kennen auf der Welt, aber alle bauen die gleichen Dämme.
Na gut, das sind Tiere, das ist Genetik, das ist Instinkt, Das ist ja vorprogrammiert, glaube ich.
Und wer sagt dir, dass es bei Menschen anders ist?
Ach so, dass wir so vorprogrammiert sind, dass wenn das Herz aufhört zu schlagen, wir alle dasselbe wahrnehmen können.
Sozusagen. Dass wir uns alle nicht kennen, doch wenn der Momente kommt, sind wir alle gleich und dann siehst du das Gleiche, spürst das Gleiche, fühlst das Gleiche und dann guckst du halt, ob du, ich will nicht warten, weil das jetzt gerade wäre ein geiler Übergang zu dem, was ich mal gesehen habe in diesem Interview, wo der Typ von seiner Nahtoderfahrung. Hast du einen Typen, der erzählt, dass es so ein religiöser Typ ist? Hast du sowas?
Nee.
Okay, pass auf. Dann erzähle ich das jetzt, weil ich die Ungeduld in Person bin. An alle, ja, die
allerdings.
An alle, die auch ungeduldig sind, schreibt es in die Kommentare.
Ungeduldig, Hashtag ungeduldig.
Also, ich habe einen Typen gesehen, der war nicht religiös. Und der ist im Krankenhaus, wurde der operiert und irgendwas ist da schiefgegangen, sozusagen. Und der war irgendwie 3 Minuten nicht mehr am Leben. So was in der Art. Ist schon ewig her, dass ich das Video gesehen habe. Aber eine Sache habe ich mir gemerkt. Und dann hat er erzählt, dass alles war ganz hell und warm. Also er wird nicht unangenehm warm, aber so schön warm. Und er meinte, er hat die pure Liebe gespürt und gefühlt, so wie er sie noch nie gefühlt hat. Und er hat sich so, als ob ihn jemand umarmen würde, der ihn wirklich abgöttisch liebt, so wie er ist, und ihm einfach nur Halt und Rückhalt geben möchte und Vertrauen. Und er meinte, er hat sowas noch nie gespürt. Und als er das erzählt hat, in diesem Interview, hat er auch geweint. Das war richtig krass. Da saß ich selbst mit Gänsehaut da und dachte mir, was geht denn jetzt ab? Und dann hat er eine Stimme gehört, die ihn halt gefragt hat, ob er hier bleiben möchte und oder ob er wieder zurück will. Und dann wollte er sich umdrehen, weil die Stimme war hinter ihm. Und die Stimme hat gesagt, wenn du dich jetzt umdrehst und mich siehst, kannst du nicht mehr zurück.
Oh Gott, also durfte er sich nicht umdrehen.
Und er hat sich logischerweise nicht umgedreht und ist dann wieder wach geworden und ist halt davon ausgegangen, dass es halt Jesus war, der da zu ihm gesprochen hat.
Obwohl er nicht religiös war, hat er an eine religiöse Gestalt gedacht?
Ja. Und hat es irgendwie auch so gespürt irgendwie, dass es Jesus war. Gott und so. Und dann ist er halt jetzt natürlich ein religiöser Typ. Und ja.
Ach so, er ist durch die Nahtoderfahrung sozusagen, hat er sein ganzes, wie er gelebt hat, ein bisschen geswitcht und hat dann, ist jetzt religiös und lebt anders in seinem Leben.
Ja, also weil er hat jetzt kein Rowdy-Leben geführt oder so, nee. Und war ein Draufbold, sondern ich habe hier ganz schön krasse Wörter drauf, merke ich gerade. Sondern der war ein ganz normaler Typ und jetzt hat er halt dadurch den Weg zu Gott gefunden, ja. Und läuft jetzt nicht rum und predigt sowas, aber er ist halt, und er meinte, seine ganze Lebenseinstellung hat sich auch geändert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, was so eine Nahtoderfahrung in einem bewirken können. Das habe ich tatsächlich auch noch, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber krasses Beispiel, ja, also ich habe auch 2 Beispiele, 3. Und da werden auch so schräge Sachen irgendwie berichtet, aber ich finde es krass, dass jemand, der eigentlich so kein religiöses Leben führt, dann so eine Erfahrung oder so einen Zustand hat und dann auf einmal so spürt oder denkt oder empfindet, dass er einer religiösen Person irgendwie gegenübersteht oder die ihm etwas vermitteln möchte. Ist schon irgendwie schräg, dass auf einmal etwas kommt in dieser Nahtoderfahrung, womit du eigentlich dein Leben lang gelebt hast. Dass dann etwas anderes, Neues auf einmal kommt.
Ja, oder vielleicht ist es so eine Erinnerung oder irgendwie was im Unterbewusstsein, dass du irgendwie so als Kind, ist es ja je nachdem Elternhaus oder Großeltern, dass du dann immer irgendwie irgendeine Religion da in ersten Kontakt hast, weißt du, wie ich meine?
Ja, naja, klar, du lernst ja in der Schule, hast du das Religionsfach vielleicht oder so. Also dir ist es ja nicht verwehrt geblieben, dieses Thema, dass es das auf der Welt auch noch gibt.
Genau, und vielleicht ist es, dass es dann so abgerufen wird, weil es halt so fest geankert in deiner Kindheit stattgefunden hat.
Ja, oder du vielleicht doch irgendwie, weiß ich nicht, in deinem Unterbewusstsein dich doch irgendwie damit beschäftigt hast, aber das nicht nach außen hin praktiziert hast.
Und daran glaubst.
Ja, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall stellen wir uns jetzt heute viele Fragen, was passiert in diesen Momenten? Handelt es sich um Prozesse im sterbenden Gehirn? Habe ich so als Fragestellung mir überlegt.
Mhm.
Dass einfach das vielleicht doch leicht erklärbar ist durch medizinische Vorgänge im Körper. Oder zeigen halt Nahtoderfahrungen, dass das Bewusstsein mehr als Biologie ist. Also, dass wir wirklich in einen Zustand geraten, der über unser funktionierenden Biorhythmus hinausgeht und wir doch irgendwas Übernatürliches in diesen Momenten erfahren. So wie, ich meine, wir haben ja schon ganz oft über Seelenwanderung und sowas alles geredet,
ja,
dass da irgendwie etwas passiert. Und da muss ich immer so an Nahtoderfahrungen, auch an die Filme Harry Potter denken, wenn so ein Dementor ankommt und dir diese Seele aus deinem Körper, weißt du, die dann schwebt dann so über dir und wenn du dann doch weiterleben darfst, dann geht sie wieder zurück in den Körper. So ein Lichtkugel.
Ja.
Naja. Nahtoderfahrungen treten auf jeden Fall auf, wenn Menschen klinisch tot sind oder lebensbedrohliche Situationen erleben in diesen akuten Zuständen. Also wenn ein Herzstillstand sozusagen erzeugt wird oder auftaucht, wenn man einen schweren Unfall hatte und vielleicht noch irgendwie am Unfallort, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Autounfall und man ist so im Auto drin noch und ist irgendwie, weiß ich nicht, so schwer verletzt, weißt du, dass man kurz davor ist, es nicht zu schaffen, man erst noch geborgen werden muss.
Ja.
Ja. Operationen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine Herzoperation oder allgemeine Operation bist und in der Narkose oder so liegst und das vielleicht Operationen sind, die sehr schwer, sehr dramatisch sind. Oder seelischer und körperlicher Schock. Das kann auch eine Nahtoderfahrung hervorrufen, ein Atemstillstand, naja, und dann halt der klinische Tod, also diese Nulllinie dann ist. Hm. Manchmal kann man ja, man hat ja, glaube ich, oder hier Rettungssanitäter, die, wenn die weiter Herzdruckmassage machen und aber eigentlich die Nulllinie schon erreicht ist, kannst du ja den Muskel, den Herzmuskel immer noch mal, glaube ich, hast du einen bestimmten Zeitraum, wo du den noch mal aktivieren kannst, in Anführungsstrichen, dass er wieder anfängt zu pumpen.
Klar.
Und dann bist du ja bei dieser Nulllinie, ja, klinisch tot sozusagen eigentlich. Und typische Elemente, die in Berichten immer wieder auftauchen, sind was die Menschen fühlen oder was sie sehen oder empfinden, ist, dass dieses Gefühl zum einen da ist, den Körper zu verlassen, also Out-of-Body-Experience. Da sehen viele Betroffene sich selbst von oben, sie beobachten Ärzte, hören Gespräche und berichten oft dann teilweise auch so eine Details, also Gesprächsfetzen, die die Ärzte zum Beispiel während der Operation miteinander ausgetauscht haben, und dann berichten die davon und dann hört man, nicht hört man, sondern die stimmen dann tatsächlich auch, was die dann berichten, was sie gehört haben. Und das finde ich total skurril, dass wenn man sich so, oder wenn man auf so einem OP-Tisch liegt, man operiert wird und dann irgendwie das Gefühl hat, dass man doch nicht, also ich weiß nicht, dann ist dann, läuft da irgendwas bei der Narkose schief, dass dein Bewusstsein doch noch da ist und sowas alles miterlebt?
Das kann ich dir nicht beantworten. Was ich jedoch komisch finde, ist, da bist du halt voll wieder bei diesem Seelenthema, wie du ja schon gesagt hast.
Hm.
Und dass es dann halt scheinbar doch so ist, dass die Seele weitergeht und der Körper einfach nur irgendeine Roboterhülle ist, die die Seele halt braucht, um irgendwas zu bedienen.
Ja.
Und zu greifen und zu machen einfach. dass es einfach nur genutzt wird, dieser Körper, und es ist einfach nur eine Hülle und deine Seele ist halt, das bist halt du.
Ja, richtig schräg. Manche berichten von einem Art Tunnel, also sie befinden sich in einem dunklen Raum, der durchzogen ist von einem hellen Lichtpunkt in der Ferne. Das ist, glaube ich, so das Klassische, was man irgendwie kennt auch, dass man in der Ferne so einen hellen Punkt, wie so Art, dass der Tunnel vorbei oder da fängt irgendwas Neues, was man nicht kennt, an. Und der Tunnel wird meist als warm, beruhigend, einladend beschrieben. So wie du gerade auch irgendwie meintest in deinem Beispiel, dass das sehr warm sich, aber nicht überaus heiß oder so, sondern einfach irgendwie wohlig warm. Man hat sich gut gefühlt.
Wie so Wärmflasche.
Ja, genau, Wärmflasche, obwohl die manchmal auch ganz schön heiß werden kann.
Mhm.
Also, aber trotzdem ist es ein sehr wohliges Gefühl. Manche sehen ein Lichtwesen, also so eine Art strahlendes Bewusstsein, das ohne Worte mit dir in dem Moment kommunizieren kann und dennoch aber auch alles verständlich macht und es irgendwie vertraut wirkt. Und viele sagen auch, dass dieses Verständlichmachen sich so anfühlt, als ob auch ganz viele Sachen aus ihrem Leben auf einmal Sinn ergeben, wo sie sich immer unsicher waren, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht richtig gemacht oder war die Person in meinem Leben gut für mich oder nicht, und dass dann so ganz viele unerklärte Sachen sich von dem Leben auf einmal auflösen und ja, sich alles irgendwie gut anfühlt.
Das ist doch eigentlich, wenn man das hört, ne, schon eine Sache.
Eigentlich schon.
Dass es jetzt nicht irgendwie ist, alles war schwarz, ich hatte Angst, es war kalt. Irgendwelche kalten Hände haben mich berührt und Krallen an meinen Waden.
So horrorfilmmäßig.
So, sondern mehr so, es war alles ganz chillibilly eigentlich da.
Ja.
Lässt einen doch ein bisschen aufatmen und positiv ins Leben schauen.
Ja, ich finde sowieso, man darf eigentlich gar nicht zu viel über den Tod irgendwie nachdenken.
Das macht ist eine Sache, die ich wirklich nicht mache. Ich bin ja ein Denker, wie du ja weißt,
ja.
Und verdenke alles in kleinste Stücken. Das ist eine Sache, die lasse ich wirklich weg, weil ich denn irre werde wahrscheinlich.
Ja, das auch, genau. Also ich denke eigentlich auch nicht über den Tod nach, weil ich mir das auch irgendwie so in meinem bisherigen Leben gedacht habe, dass das eigentlich nichts bringt, sich darüber Gedanken zu machen. Und das Schicksal, es kommt, wenn es kommt. Und dann kommt es auf so eine Art und Weise. Aber wenn man zu viel darüber nachdenkt oder eine Angst dagegen entwickelt vor dem Tod, ich glaube, damit macht man sich halt irgendwie ein bisschen verrückt. So, meine Gedanken sind immer nur so, ah, ich muss wenigstens irgendwie so lange leben, dass unser Kind erwachsen ist und in seinem Leben klarkommt, weißt du? Für mich wäre das eine absolute Horrorvorstellung, wenn, wenn man stirbt und dann bleibt das Kind zurück.
Also, mir geht's ja nur um meinen größten Traum in meinem Leben, und das ist mit unserer Tochter auf ihrer Hochzeit
ja,
zu tanzen.
Ja.
Und wenn ich das erledigt habe,
dann kannst du von dann gehen.
Dann ist mein Traum erfüllt, und dann wäre natürlich schön, nochmal Großvater und so zu werden. Das ist dann der nächste Traum, aber der erste Traum ist mit ihr auf ihrer Hochzeit tanzen.
Ja.
Und eine Frage dich habe ich ja schon mal gefragt, aber ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Nur unsere lieben Zuhörer, die können ja gerne mal in den Kommentaren jetzt meine Frage beantworten, wenn sie wollen. Egal, ob auf Instagram, Facebook, YouTube oder auf eurem Streaming-Anbieter. Die Frage ist, wenn ihr die Möglichkeit haben könntet, zu erfahren, wie ihr von dannen geht, wollt ihr, und ihr müsst euch für eine Sache entscheiden, wollt ihr wissen, wie es passiert oder wann es passiert?
Schreibt es in die Kommentare. Ich werde keinen Kommentar schreiben, weil ich will gar nichts davon wissen.
Nee, es geht aber nicht. Du musst eine Antwort geben.
Ich muss eine Antwort?
Ja, du kriegst ja jetzt keine Antwort, weil ich das nicht weiß. Und hier gibt's auch keinen, der Hund wird sie jetzt nicht ins Ohr flüstern. Es geht nur darum, dass du jetzt den Zuhörern sagen musst, Brain in the house, möchte Brain wissen, wie es passiert, oder möchte Brain wissen, wann es passiert?
Ich glaube, wann. Weil ich will nicht wissen, wie. Weil dann denkt man sich in ganz vielen Momenten in seinem Leben, oh nein, jetzt ist der Prozess des Davongehen eingeleitet. Zum Beispiel, weiß
ich nicht. Du erstickst beim Essen einer Mohrrübe.
Jedes Mal, wenn ich eine Mohrrübe essen würde, würde ich denken, oh Mist, ist jetzt der Moment, dass es passiert oder nicht? Und ich glaube, wenn ich wüsste, wann, dann kann man ja sein ganzes Leben oder in der Hoffnung, man hat dann noch ein bisschen Leben, halt anders leben und sich darauf einstellen.
Also du meinst, es wäre chilliger für dich, wenn du dann erfährst, mit 86 passiert's.
Genau.
Und dann weißt du, alles klar, bis 86 bin ich safe.
Ja, aber wie, das ist mir dann, das will ich nicht wissen. Weil nachher ist es irgendwie was sehr Schmerzhaftes oder weiß ich nicht, dann beschäftige ich mich mein ganzes Leben lang damit, dass ich das irgendwann erleben muss, wie es zu Ende geht. Aber wenn ich einfach nur weiß, wann, dann kann man sich ja darauf einstellen.
Ich weiß sogar beides bei mir, weil ich das ja mal geträumt habe. Und es war der einzige Traum, den ich jemals hatte, wo ich halt in der Zukunft gesehen habe, wie und wann ich sterbe.
Ach so, ich weiß, vom Hai aufgefressen.
Mit
ne?
83.
Ah ja, genau, stimmt.
Mit 83 will ich schwimmen gehen auf unserer Ibiza-Insel. Geh ins Wasser, die Leiter hoch, da an diesem Erwachsenenhotel rechts an der Klippe. Geh die Treppe runter ins Wasser und der kommt sofort an. Boom, Sache erledigt. 83.
Also weißt du auch, dass es schnell geht?
Naja, ja. Also es hat bestimmt noch ein bisschen gezeckt, aber ja, es geht relativ schnell.
Naja, aber es ist ja wohl klar, dass ich dich da nicht ins Wasser lasse an dem Tag. Ach nee, du, also das ganze Jahr über mit 83.
Na, wir sind ja nur im Sommer da. Also in den 2 Wochen, wenn wir da jetzt sind, in diesem Zeitraum Wasser. Passiert es.
Also nicht in der Bucht. Da müssen wir immer zu einem anderen Strand fahren.
Und mit 84 können wir wieder zurück in die
Bucht. Ja, genau.
Müssten wir eigentlich mal, bleib doch einfach so lange bei uns und wenn ich 83 bin, in 42 Jahren.
Eine Masse-Live-Podcast. Oh nee, eigentlich ist es gar nicht witzig, warum lachen wir jetzt hier eigentlich?
Ja, ist mein Tod, danke.
Ja, bitte. Wer weiß, ob dein Traum wahr wird, du hast ihn jetzt ausgesprochen, dann wird er nicht wahr.
Ich bin ein ganz verschrumpelter alter Mann mit 83, der dann einfach nur ein kleines Body-Body machen will und dann kommt der große Weiße und macht Ende. Und du lachst darüber.
Ja, schlimm.
Ja.
Ja, okay, krass. Ja, aber was ist, wenn du es jetzt, sagen wir mal, streichen wir deinen Traum.
Mhm.
Was würdest du von den beiden Sachen bevorzugen?
Wann.
Auch wann.
Ja.
Ja.
Eben, wie du sagst, zum Beispiel, keine Ahnung, wie es passiert, Auto. So.
Ja, dann kannst du ja nicht mehr Auto fahren.
Und dann weiß ich, ist es jetzt ein anderes Auto?
Als das, was wir jetzt haben, oder?
Nein. Ist es nicht mal, dass ich es fahre.
Ach so, ja,
also
stimmt.
Bin ich der Fahrer? Bin ich nicht der Fahrer? Kann ich über die Straße gehen? Kann ich überhaupt das Haus verlassen? Kann ja sein, dass irgendeiner vom Weg über den Gehweg brettert durch die Hecke hier durch und ich im Garten mit dem Kind gerade spiele und ein LKW mich direkt über den Haufen fährt? Das kann alles sein.
Ja, das stimmt. Das kann, ja, das meine ich ja. Oder irgendwelche Krankheiten oder irgendwie so.
Schnupfen.
Und dann denkst du, oh Gott, jetzt geht's los.
Oh, nee. Ja, wann?
Wann?
Ich bin auf mal jeden gespannt, Fall. Was die Leute schreiben.
Ja. Ja, das finde ich auch interessant, weil vielleicht habt ihr ja gute Argumente, weswegen, wie es passiert, doch irgendwie besser ist fürs Leben als wann. Ich habe in meinem Universum, in meinem Kopf gibt's da nichts Besseres, dass ich wüsste, wie es passiert.
Ich weiß, aber das liegt ja nicht in unserer Hand.
Nee.
Das ist ja das Schicksal.
Ja.
Und was aber in euren Händen liegt da draußen, ihr könnt, wenn ihr wollt, der unerklärliche VIP-Podcast mal bei Spotify eingeben. Da könnt ihr nämlich werbefrei uns hören, alle Folgen von der 2. Staffel an. Ich probiere, die 1. Staffel auch nach und nach hochzuladen. Mal gucken, ob ich das schaffe zeitlich. Und ihr bekommt jeden Monat eine Bonusfolge. Schaut doch mal gerne rein, würden wir uns freuen für die Unterstützung und wir haben ja auch noch einen Online-Shop, wo ihr Klamotten und so kaufen könnt, so Brain-T-Shirts und Hoodies und Solution-Gläser und wir haben alles, müsst ihr mal gucken, die Links sind hier in der Beschreibung. Entschuldigung, ich habe hier gerade einen kleinen Schluck auf.
Ja, sind echt ganz witzige Sachen, finde ich.
Socken kommen jetzt auch rein, glaube ich.
Ach ja, Socken und so ein Stoffbeutel, oder?
Ja, haben wir.
Das gibt's auch, ja. Die finde ich immer ganz praktisch, wie man, wenn man mal irgendwie schnell einkaufen geht. Oder.
So ein Jutebeutel, was ist das?
Das ist so ein Jutebeutel, genau. Ja, wenn da so eine kleine Glühbirne drauf ist, bestimmt ganz witzig.
Ja, dann geht euch ein Licht auf.
Ja.
Beim nächsten Einkauf.
Ja, Genau. Was gibt es noch so für Sachen, die erlebt oder wahrgenommen werden? Lebensrückschau habe ich ja auch schon einmal kurz angesprochen. Also man hat ein schnelles oder zeitloses Wiedererleben der wichtigsten Momente des eigenen Lebens, was begleitet wird von einem tiefen Verständnis oder aber einer tiefen Scham, wenn man gewisse Punkte wiedererlebt, die einem super unangenehm waren.
Also es
da
ist nicht,
hat man nicht jetzt mal ein Beispiel dafür, dass so eine Nahtoderfahrung nicht nur Positives auslösen kann, sondern auch, ich meine, Scham ist ja jetzt nicht unbedingt was Negatives, aber was einem unangenehm einfach ist.
Also quasi ein Best-of.
Ja, genau.
Und dann wahrscheinlich nicht nur, wie du gerade gesagt hast, irgendwelche mega geilen, lustigen, schönen Momente, sondern auch Momente, die jetzt nicht so schön waren, die aber vielleicht als Reflexion dienen, dass du einfach mal guckst, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich in der Situation so gehandelt habe, das war vor mir nicht okay, das werde ich in Zukunft nicht normal machen.
Ja, genau.
Sondern dass du eigentlich, dass es wie eine Art Lehrgang ist für dich und dein Leben, dass du als bessere Version von dir selbst wiederkommst.
Genau.
Das ist doch super.
Ja, auf jeden Fall. Viele Menschen erzählen oder berichten, dass sie in Nahtoderfahrungen auf verstorbenen Familienmitgliedern oder Personen, die sie nicht kannten, sogar begegnet sind. Also von denen sie irgendwie gehört haben oder über drei Ecken oder so. Genau. Und die sie dann außerhalb der Nahtoderfahrung tatsächlich auch in dem Sinne identifizieren konnten. Verstorbenen Familienmitgliedern finde ich schwierig.
Wieso? Du würdest es also doof finden, wenn du Opa, deinen Opa sehen würdest?
Nee, natürlich würde ich das nicht doof finden. Ich denke so oft daran, dass das ein krasses Gefühl ist, dass man diese Person, die verstorben ist, dass man die einfach nie wieder sehen kann und nie wieder fühlen kann in dem Sinne. Aber ich hatte halt Angst davor, dass wenn ich aus dieser Nahtoderfahrung wieder rauskomme, dass das so heftige innere Gefühle in mir auslöst, dass ich dann wieder in so eine krasse, schwere Trauer falle, weil ich ihn halt wieder gesehen habe und mir dann bewusst wird, nee, das war aber nur für diesen kurzen kleinen Augenblick und jetzt ist er wieder weg. Und Zeit heilt ja in dem Sinne Wunden gut, sage ich jetzt mal. Das heißt nicht, dass sie alle komplett heilt, aber und man hat ja jetzt eine gewisse Zeit hinter sich, wo diese Person nicht mehr da ist und kommt damit besser klar. Und das, da wird man halt wieder rausgerissen.
Vielleicht ist es aber auch gut, weil du, ich verstehe dich voll, vielleicht ist es jedoch auch gut, weil du der Person vielleicht nochmal eine Frage stellen kannst.
Um was abschließend zu klären oder so. Ja, das stimmt.
Vielleicht wären dir dann nur Familienmitglieder, die gestorben sind, gezeigt oder du begegnest die, wo noch Sachen offen sind.
Oh, das kann natürlich sein, ja.
Das wäre stark. Da bin ich dabei.
Das wäre auf jeden Fall dann, glaube ich, in dem Prozess des Verarbeitens, dass die Person nicht mehr auf der Welt sozusagen ist. Wenn man dann noch etwas abschließend klären kann, dann ist es, glaube ich, einfacher, mit dem Tod umzugehen.
Ja, vielleicht ist es auch so eine, vielleicht sind ja Träume auch sowas in der Art, dass deine Seele kurz mal woanders hinschwebt und du und dass die Träume gar nicht so die Träume sind, wie du sie kennst, nicht alle, sondern dass es auch so eine Erfahrungen sind, wo die Seele woanders hingeht und du dann Sachen erlebst, die du dann, wenn du wach bist, gar nicht als das siehst, sondern einfach nur denkst, es war einfach nur ein Traum. Dabei war es nicht einfach nur ein Traum, sondern du warst wirklich dort.
Ja, Thema Wahrträume hatten wir ja.
Ja, ja.
Genau.
Ach, das ist aber eine VIP-Folge gewesen.
Ist eine VIP-Folge, ja.
Also wer mehr, siehst du, wer mehr hören will, Leute, das ist Special VIP, müsst ihr mal Wahrträume eingeben bei Spotify.
Spotify, den VIP.
Exklusiv.
Genau. Ja, es ist wirklich eine super spannende.
Ja.
Ein spannendes Thema einfach. Und ich glaube, man kann darüber so viel philosophieren. Und ja, man weiß es halt wirklich erst wahrscheinlich, wenn man sowas wirklich erlebt hat. Oder wenn es dann vorbei ist und man weiß auch, was nach dem Leben ist. Es gibt auf jeden Fall diese Empfindung, dass viele Menschen eine Linie oder eine Tür, einen Fluss sehen, die sie in dem Sinne nicht überschreiten dürfen, weil wenn sie es tun, dann können sie nicht mehr zurückkehren. Also in deinem Beispiel ja dann ganz klar, drehst du dich jetzt um, ist es vorbei. Dreh dich nicht um. Und das ist ja auch so eine richtig auf die Probe stellen der Neugierde.
Ja, voll. Stell dir mal vor, du bist wirklich irgendwo, was so wolkenartig aussieht, sage ich jetzt mal, weil alles ist hell und du fühlst dich voll gut und alles ist so schön und schick und dann du fühlst dich voll so voll geliebt und du hast voll diese innerliche Wärme und ich krieg jetzt schon, guck mal, siehst du? Krieg Gänsehaut.
Ja, habe ich ja auch schon oft gehabt jetzt gerade.
Und dann hörst du halt so eine Stimme, die sich so ruhig und schön und wohltuend anhört, dass du wirklich denkst, oh, ich könnte dieser Stimme tagelang zuhören, weil die gibt mir so ein gutes Gefühl. Ich denke mal, so eine Stimme hat jeder. Sei es jetzt irgendein Synchronsprecher oder eine Originalstimme oder irgendwie der Nachbar oder die Oma oder keine Ahnung. Aber
der Nachbar.
Oh, na, ich finde, es gibt immer irgendwo so eine Stimme, wo du dich einfach wohlfühlst. Ja. Wenn du die hörst, dass du einfach sagst, so, oh, ich fühle mich so wohl bei dem Menschen, weil der so eine ruhige, schöne Stimme hat. Und dann denkst du dir, ich will wissen, wer das ist.
Ja.
Und dann willst du dich umdrehen und dann sagt diese Stimme dir, wenn du dich umdrehst und mich siehst, kannst du nicht mehr zurück, dann bleibst du hier.
Voll krass.
Das ist schon crazy.
Ja, total.
Das ist crazy.
Ja. Die Rückkehr ins Leben ist dann oft widerwillig, weil viele eigentlich, wenn sie in dieser Situation sich befinden, auch vielleicht schon zum größten Teil abgeschlossen haben. Also diese Schwelle mit dreh dich jetzt um, dreh dich nicht um, ist dann noch mal kurz so eine Entscheidungsfindung. Aber viele werden ja, zum Beispiel, wenn sie jetzt operiert werden oder so, da ist ja dann irgendwann wirklich auch ein Ende der Operation sozusagen, muss ja dann irgendwann sein, aber viele werden halt aus der Nahtoderfahrung wieder zurück ins Leben einfach geholt, ohne, glaube ich, irgendeine Chance zu haben, sich zu entscheiden. Deswegen treffen viele oft widerwillig immer mit dem Gefühl ins Leben zurück, dass die Zeit noch nicht gekommen ist, weil sie, nee, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Eigentlich hat man, glaube ich, immer eine Wahl oder ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Also, oder der Körper will eigentlich noch nicht und reagiert jetzt zum Beispiel doch auf die Herzdruckmassage. Es ist halt die Frage, ist es von der Seele eine gewollte Rückkehr oder funktioniert der Körper einfach wieder?
Es ist das Schicksal.
Das Schicksal, genau. Auf jeden Fall zeigen viele Menschen nach der Nahtoderfahrung oft, dass sie vor dem Tod nicht mehr so eine Angst haben. Die sind da entspannter dem Thema gegenüber.
Ach, das wäre schön.
Ja. Sie haben eine starke Spiritualität vielleicht entwickelt oder, wie du auch schon gesagt hast, dass Menschen, die vorher nicht religiös waren, dann zur Religion gefunden haben und ein ganz anderes Leben danach führen. Sie verändern ihre Lebensziele auch. Ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand als Lebensziel hat, ich will
ganz viel Geld und erfolgreich werden, ich möchte Geschäftsführer meiner Firma werden und so sagen wir mal das. Weil das war so das Erste, woran ich möchte ein Haus, ich möchte ein Ferrari fahren und sowas.
Dieses Klischeebild von einem Leben, von einer Familie, die verändern ihre Lebensziele und entsagen zum Beispiel auch diesem ganzen Materialismus. Wenn jetzt einer zum Beispiel denkt, oh, ich will jetzt unbedingt dieses krasse Auto haben oder weiß ich nicht. Und dann hat er eine Nahtoderfahrung und danach sagt er, nee, ist alles unsinnig, braucht man doch eigentlich nicht. Auch ein krasses Thema. Wie viel Materialismus ist im Leben überhaupt notwendig? Wir sind ja überschüttet von diesen Verhaltensweisen und diesen Gedanken und diesem Materialismus generell. Jeder muss so viel und tolle und super Sachen haben. Das brauchst du ja alles eigentlich gar nicht.
Im Prinzip, wenn man ehrlich ist, braucht man das alles gar nicht.
Genau. Ja. Und das wird bei so Nahtoderfahrungen extrem in einem wohl ausgelöst, dass viele danach einfach so denken, nee, ich führe ein viel einfacheres Leben, ohne diesem ganzen Hype mitzuschwimmen.
Ja, also so, ich verstehe das. Ich bin ja auch nicht so extrem in sowas.
Ja.
nur manche, bei manchen Sachen bin ich dann so, da ist es wie jeder, denke ich mal, so, dass es gibt Sachen, da bin ich so, nee, das gönne ich mir, so wie zum Beispiel einen geilen Urlaub. Einmal im Jahr muss ich einen geilen, will das haben.
Das ist kein direkter Materialismus. Das ist ja Urlaub machen, ist für mich auch ein Resetten der Seele. Das braucht man einfach. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mir, weiß ich nicht, 5 Pullover, ein krasses Auto und so teuren Schmuck oder irgendwie sowas kaufen muss, ständig.
Ja. Es gibt so, bei manchen Sachen gibt es vielleicht so, wo man sagt, zum Beispiel, ich habe ja so ein krasses Problem mit Turnschuhen.
Ja, das ist schon extra. Also das ist schon, anstrengend.
Ja, das ist halt so, sag ich ja, ich bin so, bei Klamotten an sich bin ich so, ich gucke ja immer im Sale, ob irgendwas Geiles da ist, ne, und spare dadurch und bin dann irgendwie so, ja, ich gucke, ob ich irgendwo was günstig finde.
Was ist der Sale heutzutage ein Sale? Die machen doch die Preise hoch, runter, hier und da. Und wenn dann Sale da steht, hat es vielleicht vorher 5 Euro mehr gekostet oder so. Ja. Na, ist ja auch egal. Ja, nee, aber nochmal kurz zurückzuführen zum Thema Turnschuhe. Du bist ja so schräg, aber das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Du musst ja auf den Turnschuh von oben runter raufgucken. Und wenn der dann nicht so eine coole Form hat, dann ist der Schuh schon mal raus, ne?
Der ist dann raus.
Ja.
Also, selbst wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich finde Jordan-Schuhe cool als Beispiel. Und der sieht von oben, also wenn ich den, wenn ich runtergucke, wie oft guckst du auf deine Schuhe beim Laufen? So gut wie selten, weißt du?
Ach, manchmal guckt man schon seine Schuhe an, wenn man die besonders schön findet, wie man da, wenn man dann so läuft.
Ja, nur ich sage halt, wenn es von oben doof aussieht, ja, dann bin ich raus.
Ja.
Und das ist halt, und ich bin auch so, alte Modelle, ich mag halt so alte Modelle.
Also warte mal, wenn du jetzt einen Schuh hast und das ist schon fast dein Traumschuh, wir driften schon wieder vom Thema ab
aber so
und
sind wir.
Verfallen voll in den Materialismus, aber egal. Wenn du jetzt einen Schuh hast und du hast dir denn jetzt, ich meine, du brauchst ja auch lange, um dir etwas zu kaufen, du überlegst ja eigentlich richtig gut lange darüber nach. Du bist ja kein schneller Käufer,
nee,
wo dann der Schuh da ist und dann liegt der aber trotzdem nur im Schrank. Du überdenkst ja wirklich ganz genau, ob du den haben willst oder nicht.
Ja.
Aber sagen wir mal, du hast jetzt 2 Jahre über einen Schuh nachgedacht und du hast den gesehen und hast den aber noch nicht angehabt.
Mhm.
Und vom Bild her, von oben geht der auch, ja? So. Aber von der Seite ist er halt richtig, richtig krass, wo du sagst, ja, das ist mein Traumschuh. Dann bestellst du dir den oder holst dir den, ziehst den an und dann ist der von oben hin halt kacke. Aber von der Seite ist er halt mega krass. Behältst du den oder behältst du den nicht?
Ich habe so einen hier, den ich ja behalte.
Ja, aber du ziehst den nie an.
Doch.
Ach so.
Also ich habe ja die Yeezys.
Also ist das von oben nicht das Nummer 1 Ausschlaggebende?
Nee.
Okay.
Also das ist wiederum der Widerspruch, wo ich mir selbst die Frage stelle, was stimmt mit mir nicht? Weil der Yeezy, den finde ich von oben nicht so geil. Also es sieht okay aus, aber es ist nicht, dass ich sage, das ist die Form. Aber der sieht von der Seite halt, wenn ich andere Menschen mit dem Schuh sehe, denke ich mir immer, boah, der sieht so geil aus.
Ja, das ist auch so ein Thema. Bei anderen sieht es immer cooler aus als bei einem selbst.
Und dann denke ich mir, ey, warte mal, wenn ich den ja trage, dann sieht der ja auch geil aus, weil ich es ja bei anderen auch geil finde.
Ja.
Und so hat der Schuh mich gewonnen. So. Und das ist übrigens ein Schuh gewesen, wo ich, glaube ich, ein Jahr oder so überlegt habe, mir den zu holen.
Ja, ganz lange.
Weil ja, der halt ja auch so teuer ist. Und das ärgert mich wiederum, vielleicht muss ich hier auch mal spirituell irgendeine Erfahrung machen, dass ich mir denke, ey, dass ich nicht bei irgendwas anderem Materialismus so blöd bin, anstatt bei Schuhen, die abgenutzt werden, die durch Dreck laufen und sowas. Weißt du, das ist so unlogisch. So bei einem Pullover gebe ich 30 Euro aus, aber bei den Schuhen sage ich mir, ach, das passt, das geht schon. Das ist so unlogisch.
Obwohl die ja dann den meisten
Dreck abkriegen.
Ja, sozusagen, genau, weil sie so ein Gebrauchsgegenstand sind, der halt auf dem Boden
benutzt wird. Die trittst du ja mit Füßen.
Ja, krass. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir jetzt vielleicht Nee, das kann man nicht sagen. Das möchte ich auch nicht sagen. Also man will ja keinem jetzt wünschen, eine Nahtoderfahrung zu durchleben, um dann darüber, das kann man auch so jetzt selbst im lebenden Zustand versuchen zu regenerieren, seine Gedanken.
Ich möchte
Warum trinkt dieser Hund eigentlich jetzt ständig während der Aufnahme?
Weiß nicht, ich hoffe, man hört es nicht. Wenn nicht, dieses Plätschern ist der Hund, der trinkt gerade. Was ich aber noch ganz kurz, damit wir es abschließen, damit wir weiter mit dem Thema gehen können. Ich möchte auch nur sagen, um mich selbst zu verteidigen, ich trage die Schuhe dann aber auch jahrelang und pflege die und mache die sauber und sowas.
Das stimmt allerdings, ja.
Also das ist nicht, dass ich dann sage, ja, ich finde die hammermäßig, gebe voll viel Geld dafür aus und dann trage ich die im Sommer und dann kaufe ich mir das neue Modell nächstes Jahr. Das mache ich nicht. Also ich putze die, ich mache die sauber. Ja. Damit die, und dann trage ich die Jahre.
Ja,
ich
trage
die
nicht
so
viele.
Lange, dass die Sohle, dass da Löcher drin sind. Und erst dann sagst du, ey, du musst dir mal neue kaufen. Sag ich,
kann das ich, sieht nicht mehr schön aus.
Das sieht, die sehen so, da ist die Sohle löst sich. Ich sehe, ja, aber der Schuh, da mache ich ein bisschen Heißklebepistole ran.
Okay,
ja.
Weiter im Kontext. Die Rückkehr ins Leben kann bei vielen auch auslösen, dass sie mehr Empathie empfinden. Ne? Also Menschen, die jetzt nicht so Mitgefühl für andere Menschen aufbringen können oder das einfach nicht zeigen können. Ich meine, jeder hat einen unterschiedlichen Charakter und eine unterschiedliche Schwelle für gewisse Empfindungen. Aber ist man einmal in so einer Nahtoderfahrung gewesen, zeigt es bei vielen auch, dass sie mehr über das Leben nachdenken oder halt auch mehr Gefühle für andere Menschen äußern können, zeigen können, Mitgefühl bringen, also Empathieanstieg einfach da ist.
Und da, siehst du, und da hast du dann nämlich auch die Erklärung wieder, warum das so ist, weil wir erinnern uns an das Best-of,
ja,
was dir gezeigt wird, dass dir da nämlich vielleicht auch Momente gezeigt werden, wo du sagst, ey, dass dir die Gefühle der anderen auch gezeigt werden in irgendeiner Art und Weise, dass du die verletzt hast,
ja,
durch dein Tun und Sein, dass du denn, wenn du zurückkommst, denkst, ey, ich habe mich in so vielen Situationen wie der letzte Archibald verhalten. Ich muss jetzt hier mich ändern und einfach netter und lieber sein,
ja,
weil das halt, weil ich halt nie an die Gefühle der anderen Person gedacht habe, sondern mir das egal war. Auch wenn du die Person gemocht hast, hast du es unbewusst als egal empfunden, ob der jetzt wieder reagiert, ohne dass du es wolltest.
Und das wird dir aufgezeigt und dann, ja.
Dass du zu einem besseren Menschen gemacht wirst.
Ja. Und was auch kulturübergreifend ist, dass viele Betroffene danach berichten, sie müssen zurück. Es hieß, ich müsse zurück, weil etwas noch nicht erledigt ist. Sie also einfach noch eine Mission sozusagen erledigen müssen, bevor es wirklich zu Ende geht, dass sie noch eine Aufgabe haben.
Das finde ich doof.
Ja, das ist schon irgendwie blöd.
Wenn ich da so an meine Situation denke, dann denke ich mir, da hätte man auch noch was klären müssen.
Ja. Ja?
Und das würde ich nur sagen. Also deswegen, wenn man sagt, oder es sei denn natürlich, du entscheidest dich dagegen.
Wenn du die Entscheidung wirklich hast, ja.
Und du drehst dich um bei dem Beispiel.
Ja.
Vielleicht machst du es auch nicht wegen Scham. Da ist vielleicht das Schamding wieder. Dass du einfach sagst, ich schaff das nicht. So von wegen, ja, eigentlich denkst dann, da ist eine Situation, keine Ahnung, du bist Vater und irgendwas ist mit deinem Kind oder kein Kontakt zu deinen Kindern oder so und da ist sowas offen, wo man eigentlich, das muss geklärt werden, bevor du gehst. Und dann hast du aber dieses Schamgefühl wieder und stehst da, hinter dir ist die Stimme und du denkst einfach, ich schaff das nicht, ich habe den Mut nicht, ich habe die Stärke nicht, dass ich über diesen Schatten springen kann, weil ich mich so dermaßen schäme, dass ich meinem Kind keinen Kontakt und nicht was getan habe, dass ich es einfach nicht kann.
Ja, ist total schwierig.
Und dann drehst du dich halt um und dann siehst du die Stimme und dann bleibst du da.
Ja. Das kann sein. Das ist halt die Frage, ne? Ob wie stark manche Menschen sein können oder auch nicht. Es ist schwierig, total schwierig zu beurteilen oder zu bewerten.
Vielleicht können wir ja den einen oder anderen in der Hoffnung, euch passiert nichts Schlimmes, ja?
Ja, wirklich.
durch diese Folge vielleicht zum Nachdenken anregen, dass man sagt, dreht euch nicht um.
Ja, vielleicht.
Sondern klärt die Sache.
Ja. Ja, es ist schwieriges Thema und also super emotionales Thema.
Ich hab's noch besser. Klärt die Sache jetzt.
Das ist eigentlich immer besser, ne? Bevor man was vor sich hinschiebt oder es nur noch verworrener und schlimmer wird und einfach diesen Schritt wagen, wirklich eine Sache zu klären, die einen sehr belastet oder die man schon Jahre mit sich zieht. Weil ich glaube, man fühlt sich danach einfach besser. Ist ja genau so, wie man auch immer gesagt bekommt, man muss über alles reden. Auch, ja. Oder den Kindern auch sagt, du, wenn wir über alles offen und ehrlich reden, dann fühlt man sich einfach besser danach.
Ja.
Ja.
Und genau, und das ist ja eine Win-Win-Situation. Klär die Sache, damit es dir besser geht. Weißt du, denk da an dich, dass du diese Last von den Schultern hast und rede mit der Person oder klär eine Sache oder was auch immer. Einfach damit du das für dich den Frieden im Herzen geschlossen hast, dass du das geklärt hast. Und vielleicht geht es der anderen Person dann auch besser. Und dann ist es Win-Win-Situation. Das heißt, du hast mit einer Sache, die du von Anfang an nur für dich geplant hast, gut zu machen, hast du zusätzlich eine andere Person auch etwas Gutes getan. Und die denkt sich auch, zum Glück hast du mit mir gesprochen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, das Schwierige ist halt nur, dass viele nicht über ihren Schatten springen können.
Ja, das erfordert halt Courage und Mut.
Genau. Aber vielleicht, wenn jemand eine Nahtoderfahrung hat, vielleicht kann man dann dadurch auch über seinen Schatten springen und man diese Mission, die man vielleicht noch im Leben hat, dann klären. Oder, ja, erfüllen. Wie auch immer. Es gibt natürlich wissenschaftliche Erklärungsversuche, was in diesem Grenzzustand im Gehirn vielleicht passiert, womit man wieder von diesem Spirituellen weggeht und versucht, mit den Mechanismen, die im Körper stattfinden, das zu erklären.
Oh, darf ich raten?
Ja.
Ich komme da, weil ich denke ja da immer leider ein bisschen negativ, wenn sowas kommt, weil ich ja doch eher mehr so der Freigeist,
total
spirituelle Mensch bin. Und dann immer sage, jetzt kommt die Wissenschaft. Dann sage ich mir, ja, ihr wollt es jetzt wieder irgendwie kaputt drehen oder irgendwie schlecht machen. Und das mache ich nicht mit Absicht und das tut mir auch leid. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Schutzmechanismus vom Gehirn ist, dass du dich so an schöne Momente und sowas erinnerst, weil das Gehirn halt denkt, okay, der ganze Körper hier, wir haben einen Notfall, hier kracht alles gerade zusammen, alle Leitungen gehen kaputt und so. Wir müssen uns jetzt auf das Einzige berufen, was uns hier irgendwie über Wasser hält, und das sind geile, schöne Erinnerungen und ab dafür.
Ja, das kann sein, aber was passiert denn dann im Gehirn? Weil das musst du ja wissenschaftlich, medizinisch erklären. Wie funktioniert dieser Schutzmechanismus?
Ein Überschuss an Dopamin, der in deinem Gehirn freigesetzt wird.
Ah, okay. Okay, okay, okay.
Gut. Das so, okay, normalerweise können wir, keine Ahnung, 50 Milligramm am Tag abballern. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich sage das jetzt einfach. Und in so einer Situation sagen die, okay, wir müssen komplett den Speicher leer machen, plus die Reserven, 500 Milligramm, boom, gib ihm.
Und es wird nur in solchen Situationen kurz vorm Tod ausgeschüttet. Ja, guter Erklärungsansatz. Ich habe als erstes Sauerstoffmangel, dass wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt, es anfängt zu halluzinieren, Lichtblitze, Tunnelbilder wahrzunehmen, die dann diese Erklärungsansätze darbietet, dass man Lichtblitze, Tunnel und sowas alles sieht, aber das eigentlich nur Halluzinationen sind.
Ja.
Das kann sein, aber das stellt ein gewisses Problem dar, weil viele Nahtoderfahrene eigentlich davon berichten, dass sie klarer sehen als zuvor in der Situation und es nicht nur so verschwommene Halluzinationen sind. Und man festgestellt hat, dass eigentlich Nahtoderfahrungen auch bei Patienten auftauchen, die nicht unter Sauerstoffmangel leiden.
Mhm.
Deswegen dieser Erklärungsansatz, hin und her gerissen. Ha! Ja.
1-0 fürs Spirituelle.
Und dann Neurotransmitterfeuerwerk. Ja, das Gehirn schüttet in Todesnähe Substanzen aus, zum Beispiel Endorphine oder DMT-ähnliche Substanzen, also Stoffe, die intensive visuelle Erfahrungen auslösen. Die Wahrnehmung verändert sich dadurch und man kann akustische und optische Halluzinationen wahrnehmen. DMT-Substanzen sind, glaube ich, auch, oh Gott, jetzt, ja, so, also Drogen.
Ach so, MDMA oder sowas, ne?
Genau.
Ich habe keine Ahnung davon.
Und das kann das Gehirn wohl auch selbst zu einer gewissen Art und Weise auslösen. Somit erklärt man diese Nahtoderfahrung. Das Problem ist hier aber, dass viele ja auch von Außerkörperwahrnehmungen berichten. Und das ja in dem Fall eigentlich nicht so ist, weil das durch diese Substanzen nicht ausgelöst wird. Und auch das Phänomen der Lebensrückschau kannst du damit nicht erklären. Deswegen ist es auch so ein bisschen zwiegespalten. Es ist nur eine Erklärung für eventuell vorhandene Halluzinationen, in Anführungsstrichen, weil zu viel von bestimmten Substanzen ausgeschüttet wird. Aber es erklärt halt nicht alle Wahrnehmungen, die Menschen haben während dieser Situation.
Das muss ja irgendwas im Langzeitgedächtnis dann sein, was abgerufen wird. Oh, das wäre so geil, wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie abrufen könnte, dass du so sagst, oh, ich würde jetzt ganz gerne mal mein Best-of von den Momenten, wo ich am meisten gelacht habe, so richtig, richtig krass gelacht habe. Und dann kannst du dich einfach die Augen zumachen und siehst es einfach wie so ein Traum.
Ja.
Das wäre cool.
Ja. Was gibt's noch für einen Erklärungsansatz, dass kurz vor dem biologischen Tod man sagen kann, dass so eine elektrische Restaktivität sozusagen vorherrscht und so eine Art Supernova des Bewusstseins stattfindet. Dass der Körper sozusagen das Bewusstsein oder dass das Bewusstsein den Körper verlässt und eine andere Ebene betritt und dadurch diese ganzen Phänomene auftauchen. Das Bewusstsein geht zum Beispiel außerhalb des Körpers und kann dadurch das alles wahrnehmen oder gibt dir irgendwelche Lichtwesen oder Lichter, Tunnel. Wer weiß. Aber so eine Supernova des Bewusstseins hört sich voll heftig, finde ich, an irgendwie.
Da sind wir aber wieder beim Punkt, dass die Seele so ein Energiefeld ist und es alles so mit energetischem Magnetismus und all sowas so eine Kraft ist. Und dann klingt es doch eigentlich ganz plausibel. Und es klingt doch plausibel, dass wir definitiv den Hund beim nächsten Mal nicht in diesem Raum haben werden, weil der hier die ganze Zeit durch die Gegend watschelt.
Der liegt den ganzen Tag und schläft 22 Stunden. Und dann nehmen wir auf und er ist total aktiv zu Hause.
Ja, deswegen, ich hoffe, ihr hört den nicht. Ich probiere alles, damit man das Tipps nicht hört. Ich kann nichts versprechen.
Vielleicht stört es ja viele gar nicht. Du hast damit nur so ein Problem, wenn man Nebengeräusche hört.
Ich denke nur an die Hörer. Ich will das bestmögliche Ergebnis für unsere Hörer haben.
Ja. Und was glaubt man noch vielleicht? Also das hast du schon gesagt, dass das Gehirn in diesen Situationen vielleicht Gedächtnislücken füllt wie in einem Traum.
Ja.
Ja, das hatten wir auch schon angesprochen. Also jetzt habe ich auch noch zwei, drei Fälle, die dieses Unmögliche bestätigen, was Menschen in Nahtoderfahrungen so erleben können oder was so rumkursiert, was es für Geschichten gibt. Es gibt natürlich viele dokumentierte Fälle darüber, in denen Menschen während einer scheinbar völligen Bewusstlosigkeit irgendwie diese korrekten Beobachtungen machen können, dass das wirklich passiert ist. Obwohl man ja eigentlich sagen kann, dass die Person das gar nicht miterlebt haben kann oder woher soll die das wissen. Da gibt es so eine Geschichte, die habe ich irgendwo gefunden und gelesen, ganz kurz und knapp. Der Schuh auf dem Fensterbrettfall. Da berichtet eine Frau während ihres Herzstillstandes von einem einzelnen Schuh auf einem Krankenhausvorsprung und also sie erzählt, da liegt ein Schuh auf diesem Vorsprung und den kann sie eigentlich gar nicht gesehen haben, wie auch immer. Sie ist da im Krankenhaus, Herzstillstand, dann wird sie wiederbelebt. Sie kommt zurück ins Leben, berichtet von diesem Schuh und dann geht jemand hin und findet diesen Schuh genau an diesem Ort.
Das ist ja krass.
Also, keine Ahnung. Da stelle ich mir nur vor, dass sie wirklich ihren Körper verlassen hat. Das hört sich jetzt blöd an und ich will das jetzt hier auch nicht irgendwie, wie sagt man, ins Lustige ziehen oder so. Aber dann ist sie halt irgendwie außerhalb ihres Körpers gewesen und ist so eine Art durch die Gegend geflogen und hat dann diesen Schuh da gesehen und musste dann davon berichten, dass da dieser Schuh liegt.
Und sie hätte den von ihrem Platz aus, wo sie lag, nicht sehen können? Und vorher ist sie dann nicht irgendwie dran vorbeigelaufen im Flur und hat da durch den Fenster geguckt?
Nee, habe ich nicht zugefunden. Ich habe es tatsächlich noch mal richtig versucht, auch nachzurecherchieren. Aber nee, also angeblich keine Chance. Die Frau hat diesen Schuh vorher nie gesehen.
Das ist heftig.
Ist schon komisch.
Ja.
Und auch ein bisschen gruselig.
Mhm.
So, dann gibt es noch einen ganz bekannten Fall, und zwar der Fall Pam Reynolds. Eine Patientin mit gestopptem Gehirn, also sie hatte auch diese Flatline. Ihr Körper war wohl angeblich bei 15 Grad Celsius, das Herz war stillgelegt. Und sie kann genau die Form des Operationswerkzeugs, Gespräche zwischen Ärzten, sogar Musik im Operationssaal beschreiben. Also sie hat die eigene Operation komplett bewusstlos, wie sie ja zu diesem Zeitpunkt war, konnte sie eigentlich nichts hören und nicht sehen, aber sie konnte alles von dieser Operation berichten.
Wow.
Das ist halt richtig, richtig krass.
Fraglich nur, ob du das willst.
Ja, genau, danke. Stell dir vor, du wirst am offenen Herzen oder weiß ich nicht wo operiert und dann siehst du dich da, wie du da liegst.
Ich hab dich gesehen, als du da liegst beim Kaiserschnitt.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe.
Ja.
Der Vorhang wurde ein bisschen zu früh runtergenommen und Mr. Fröhlich saß dann da. Oh!
Nee, der war nicht hoch genug.
Ja, ich dachte, du hättest es gesehen, wo die es dann runtergemacht haben und wo dann der blaue Kobold angeflogen kam.
Nein, das war...
Ach, du saßt zu hoch.
Ich saß zu hoch auf diesem Hocker neben dir am Kopf. Ja. Und dann saß ich da und dann hast du ja so gerüttet, als ob du irgendwie, keine Ahnung...
Ja, da wurde ich ein bisschen durchgeschüttelt, ja.
Ja, und das da geöffnet wurde und dann... Und dann habe ich reflexartig halt dahin geguckt, nach links über den Vorhang, weil ich dann dachte... Warum rüttelst du denn so? Was machen die denn da? Und dann habe ich halt dann auf gespreizten Bauch im Endeffekt gesehen.
Hör mal auf, sehr voll eklig.
Und war so, oh Gott. Und dann bin ich ja beinahe bewusstlos geworden. Und dann habe ich schnell wieder zu dir geguckt und war so, ich kann jetzt nicht umkippen, das geht nicht.
Nee, deswegen, voll krass, dass du nicht bewusstlos geworden bist.
Ja, aber das Geile ist, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Also ich sehe die Bilder nicht mehr.
Das war keine Nahtoderfahrung, das war eine...
Ein Schockmoment.
Ja. Naja,
das war schon krass.
Ja. Es gibt leider natürlich auch negative Nahtoderfahrungen. Nicht alle sehen Licht und Wärme und Wohlempfinden. Einige berichten von totaler Leere, unheilvoller Dunkelheit, Präsenz von Wesen, die nicht freundlich und nicht nett sind, kaltem Nichts, verzerrter Zeit, Schreien und tiefem Verlustgefühl. Das ist.
Die sind wohl auf der anderen Seite rausgekommen.
Ey, wirklich. Ich meine, also, nee, bitte. Das, ja, weiß ich nicht. Ich kann leider jetzt auch nicht sagen, ob Menschen davon berichtet haben, die vielleicht nicht so schöne, viele Dinge in ihrem Leben gemacht haben. Weißt du, dass man das vielleicht so zuordnen kann? Gute Menschen erfahren bei Nahtoderfahrungen sowas und bösen Menschen, die.
Dann haben die aber einen Vorteil zu denjenigen, die keine Nahtoderfahrung haben. Weil wenn du jetzt so eine negative Erfahrung hast mit diesem Dunkel und Wesen und Schreien und sowas und dann wirst du wieder wach und denkst dir, Alter, ich muss mein Leben komplett ändern, so wie ich bin ein übelstes A-Loch, ich kann nicht so weitermachen.
Ja, das ist, ja.
So, und diejenigen oder diejenigen, die ein richtiges A-Loch sind mit Sternchen, die bekommen diese Nahtoderfahrung nicht, weil sie das verdient haben, da zu landen in dieser Dunkelheit.
Ich muss halt bei diesen beiden Sachen so dran denken, an Himmel und Hölle, ne?
Ja, wenn man das so nimmt, dann ja.
Also natürlich gibt es darüber nicht viele Berichte. Ich glaube, darüber sprechen natürlich auch nicht so viele, wenn man so negative Erfahrungen oder Bilder oder Gefühle hat, dass man das dann so rausposaunt. Ja, also was gibt es für Hypothesen? Das Gehirn ist ein Empfänger wie ein Radio und beim Tod wechselt das Signal einfach, dass man halt gerade auf einem anderen Frequenz sozusagen funktioniert als auf einer anderen. Einige glauben, dass Nahtoderfahrungen Momente sind, in denen die Matrix der Realität sichtbar wird und dass wir eigentlich Energieformen sind. Finde ich ja ganz passend zu unserem Mystery-Plausch und zu allem, was wir so denken oder worüber wir quasseln. Wir in so einer Art Matrix leben, genau. Und wir uns selbst sagen, wir sind Menschen, aber eigentlich sind wir nur doch irgendwie funktionierende Energieformen, die aus Fleisch und Blut bestehen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dass man dann die Matrix verlässt.
Mhm.
Ja, ist halt so ein anderer Ansatz, wie man denken kann, ne? Sind klar. Alles so Ansichtsweisen. Andere sagen, dass der menschliche Körper das Bewusstsein absichtlich abgrenzt und dass Nahtoderfahrungen uns einen Blick auf das wahre Selbst erlauben. Also, dass wirklich im Inneren du dadurch erst richtig siehst, was bist du eigentlich für ein Mensch, wenn du so eine Erfahrung durchlebt hast.
Mhm.
Das ist krass, weil ich glaube, dass das Innere oder wir, unser Gehirn wirklich oft uns abgrenzt von dem, was wir eigentlich sind und wir uns irgendwie versuchen müssen anzupassen. Es fängt ja schon an, wenn wir zur Arbeit oder in die Schule gehen oder so, da ist man in einer Gruppe, man muss sich anpassen. Wir können nicht so wirklich sein, wie wir sind, wenn du nach draußen gehst. Du kannst ja, im besten Fall kannst du nur so sein, wie du wirklich bist, wenn zu Hause, wo du so akzeptiert wirst, wie du bist, aber von anderen Bekannten oder fremden Menschen, weißt du?
Ja.
Ist doch irgendwie, findest du auch gut, diese Aussage.
Finde ich auch gut. Und jetzt, wo das gerade gesagt wurde, habe ich mir irgendwie so gedacht, ich glaube, dass so eine Nahtoderfahrung auch anders möglich ist. Dass irgendwas passiert in deinem Leben, so ein Schicksalsding, wo jetzt aber nichts was mit Krankheit und Tod und so zu tun hat, sondern wo irgendwas Einschneidendes passiert, wo du wirklich in einem Moment bist, wo du sagst, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Mhm. Wie möchte ich sein? Und ist es richtig, wie ich bin? Und dann entscheidest du dich entweder für den falschen Weg oder den den leichten Weg oder den richtigen, so heißt es ja. Und wenn du den richtigen Weg nimmst, dann hast du quasi auch so eine Erfahrung gemacht. Und bist dann spirituell anders drauf und änderst dich.
Ja, yeah, genau. Mhm. Ja.
Das gibt's, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, sowas gibt's bei jedem Menschen im Leben. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo das da ist.
Ja. Manche Berichte sprechen von Wesen, die den Übergang kontrollieren. Das würde jetzt zu deinem Beispiel wahrscheinlich auch passen. Sie entscheiden, ob ich gehen darf oder nicht. Gut, in deinem Beispiel durfte er selbst entscheiden, ob er sich umdreht oder nicht, aber dort war ein zusätzliches Wesen anwesend.
Da ist der Ma'at wieder am Start, Ägypten.
Ja, das, na klar.
Die mit der Feder und der Waage.
Ja. Es gibt auch Teile einiger Theorien, wo Nahtoderfahrungen beschrieben werden, was Momente sind, in denen Menschen die Schleuse zwischen Inkarnationen sozusagen sehen.
Mhm.
Ist ja auch ein krasses Thema, dass das ist, wenn du stirbst, dass du als etwas anderes Wiederkommst, genau.
Aber Reinkarnation hatten wir ja schon, die Folge.
Genau, es gibt tatsächlich Beschreibungen in religiösen und spirituellen Texten, wo die Verkörperung einer Gottheit oder eines göttlichen Wesens oder einer Seele in einer fleischlichen, menschlichen Form sozusagen beschrieben wird, wie zum Beispiel die Menschwerdung von Jesus Christus, ne, im Christentum, oder die Wiedergeburten von Buddha, dass das auch alles mit Nahtoderfahrung zusammenhängt, also der Dalai Lama, und Hindu-Göttern, wie Avatare, wie Krishna zum Beispiel. Im übertragenen Sinn kann eine Inkarnation auch die perfekte Verkörperung einer Eigenschaft oder Idee in einer Person sein. Also man sagt ja auch, dass irgendwie die Inkarnation des Bösen oder so stattfindet oder nicht. Also das kann auch alles wohl Teile von Theorien zu Nahtoderfahrungen sein.
Mhm, mhm.
Weiß man nicht, weil, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was passiert.
Wir würden es euch sagen.
Genau. Ja, vielleicht kann man auch bei Nahtoderfahrungen irgendwie telepathische Kommunikation aufbauen zu irgendwelchen Wesen, die dort erscheinen. Oder man hat irgendwie eine Sicht auf planetenähnlichen Landschaften oder so. Also da gehen wir so ein bisschen in diese ganze, gibt es außerirdisches Leben auch? Und vielleicht trifft das auf dich auch ein, wenn du in einer Nahtoderfahrung bist. Das Gefühl, auf einer anderen Seite der Realität zu sein, Lichtwesen zu sehen, vielleicht mit denen zu kommunizieren, ohne zu sprechen, ohne Blicke auszutauschen.
Vielleicht landen da alle Seelen im Universum auf dem riesigsten, krassesten Planeten ever.
In der nächsten Welt. Während der Nahtoderfahrung?
Ja, dass du dann sozusagen mehr siehst, okay, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist, landest du hier. Dass das ist der Ort, wo alles zusammenkommt. Wo alles ein Ende hat und jedes Ende ist auch ein Neuanfang.
Genau, das ist schön ausgedrückt.
Danke.
Sehr gerne, bitte. Weil ich habe auch so einen schönen Satz gelesen, irgendwie, dass Nahtoderfahrungen sind ein Schnittpunkt, ein Ort, an dem Biologie endet, Bewusstsein beginnt und Realität sich verändert.
Das finde ich schön gesagt. Ich hätte selbst nicht besser machen können.
Na, ich habe es auch nur gelesen.
Ja. Ich sage ja auch nicht, dass es von dir ist gerade so schön, ja, sondern da, nee, wo du es gelesen hast.
Ja, also wie gesagt, man forscht da dran, man kann sich's nicht richtig erklären. Ist es jetzt tot? Ist es Übergang? Ist es ein Beweis dafür, dass unser Bewusstsein vielleicht irgendwie unsterblich ist und weiter agieren kann? Werden wir als was Neues geboren? Kehren wir zurück ins Leben und haben uns verändert?
Als kleines, dickes Ferkel.
Warum sagst du denn das jetzt so?
Ich möchte als kleines, dickes Ferkel.
Die sind doch süß.
Ja, deswegen.
Ach so. Ja,
ich mag kleine Ferkel.
So ein bisschen.
Nee, Entschuldigung, ich revidiere.
Nee, ich weiß, du liebst Tiere, also deswegen war das so.
Aber ich meinte nicht Ferkel. Ich habe an was an. Ich möchte gerne als kleines, dickes Frischling wiederkommen.
Ach so. Frischling.
Wildschweinbaby.
Ach, Wildschwein, wollte ich gerade sagen. Ach Gottchen, ja, die sehen schon süß aus.
Die sind schon extrem schnufflig. Da kannst du sagen, was du willst.
Ja. Was meint ihr denn?
Ich möchte vielleicht erstmal auflösen, ob ich jetzt hier eine hatte oder nicht.
Ach ja, richtig.
Da war ja was.
Ja, dann erzähl mal.
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein. Also ich hatte, nachdem ich mir das jetzt alles angehört habe, vielen Dank übrigens für Ihren unbeschreiblich tiefgreifenden Vortrag.
Meine Notizen.
Ist ja trotzdem ein Vortrag. Ein Professor hat auch Notizen und labert.
Ist hier kein Vortrag, wir sind hier ein Plausch.
Denn für Ihre Plauschigkeit.
Ja, sehr gerne.
Ich hatte keine Nahtoderfahrung.
Patente. Super. Und tschüss, auf Wiedersehen.
Also, ich hatte ja als Kind diesen einen traumatischen Moment, da waren wir im Urlaub in Frankreich. Da waren wir in Frankreich. Ich kann das doch gerne so vorlesen jetzt, vortragen. Und da hatte ich Leute kennengelernt. Ich war ein Kind, also ich habe da andere Kinder kennengelernt und dann hat man halt ist man mit denen halt unterwegs gewesen, wie das halt im Urlaub ist, ne?
Ja.
Und dann waren da Fahrräder, die nicht angeschlossen waren. Keine Ahnung, ob die zum Hotel gehört haben oder ob die von anderen Besuchern war, weiß ich nicht. Und wir haben uns diese Fahrräder genommen und sind damit halt rumgefahren. Und Das war so eine, so eine Hotelanlage und die haben ja dann immer logischerweise, sind die ja nicht offen, sondern die haben dann ein Tor und ein zweites Tor und sowas, ne? Und sonst haben die ja quasi jetzt nicht Mauern, aber Zäune und Pflanzen und Bäume, das ist einfach so, wie heißt denn das? Bin ich bescheuert? Ja, aber wie ist denn das, so eine geschlossene Hotelanlage, heißt das so?
Ferienanlage, ja.
Sowas. Und da war das so, dass an dem einen Tor konntest du halt auch raus und es war so designmäßig, dass da waren so Stachel dran, aber so Speerspitzen.
Dass du da nicht rüberklettern kannst.
Nee, ja, pass auf, die waren aber auf der Innenseite, die waren innen.
Hä?
Ja, das war so ein Design-Ding von dem Macher anscheinend. Jedes Tor hatte so Speerspitzen, die aber zu dir geguckt haben. Also wenn das Tor zu war, hast du die Speerspitzen gesehen. Frag mich nicht, warum.
Das ist voll und gefährlich.
Ja, pass auf. Und es waren halt nicht nur zwei, drei, sondern das Ganze. Und es war ein Riesentor. Das war ein 3-Meter-Tor oder so. Und es war wirklich von oben bis unten, von links nach rechts, voll mit diesen Speerspitzen. Wie so ein Igel, musst du dir das vorstellen. Und da ging auch so ein kleiner Hügel runter zum Tor. Also das Hotel war quasi ein bisschen höher gelegt. Du musstest, wenn du zum Hotel gelaufen bist, hattest du so einen leichten Anstieg, der relativ lang ging vom Weg her. Und es war so ein Schotterweg. Und ich bin da mit dem Fahrrad gewesen. Und es war so ein BMX-Fahrrad. Und ich kannte keinen Leerlauf. Und ich kannte auch keine Fahrräder mit zwei Bremsen, die vorne sind.
Oh,
sondern
ich habe auch so eine Erfahrung gehabt.
Sondern ja. Ich kannte Rücktritt. Ja. Oldschool. Und dann bin ich also diesen Berg runter und da waren meine Eltern mit den Eltern von den Kindern, mit denen ich halt unterwegs war. Das ist ja dann immer leider zwangsläufig so, dass die Eltern dann das Pech haben, dass sie sich mit den anderen Eltern abgeben müssen, ob die jetzt cool sind oder nicht.
Ich wollte gerade sagen, es muss nicht immer leider sein. Das kann ja auch ganz cool sein.
Es kann auch cool sein. Es kann aber sein, dass du denkst, oh, ich habe so krass keinen Bock auf die. Die Möglichkeit besteht. Wir reden aus Erfahrung. Und dann fuhr ich halt und habe halt gemerkt und wollte halt so ganz cool vor meinen Eltern bremsen mit dem Bike. So eine Schlitterbremse, so und richtig so, ich bin cool. Das wurde dann aber ganz schnell uncool, weil ich halt nach hinten gedrückt habe und da ging nichts. Und ich habe halt gestrampelt und wurde panisch, weil ich das halt nicht kannte und dachte, das Fahrrad ist kaputt und ich hatte halt richtig Speed drauf. Ich war richtig schnell und ich fuhr halt auf dieses doofe Tor zu. Und an dem Schotterweg, auf dem ich mich befand, war links und rechts so eine Holzbalken, wo Pflanzen drin waren. Also ich weiß, ich konnte auch nicht einfach nach links oder rechts auf die Wiese ausweichen, sondern mein Weg war entweder
direkt in die Speerspitzen.
In die Speerspitzen rein oder ich fahre links und rechts und maul mich richtig auf die Fresse.
Na, hätte ich das gemacht.
Ja, aber als Kind kommst du nicht auf die Idee und hoffst einfach, das wird schon irgendwie gut gehen, wenn ich jetzt einfach geradeaus fahre.
Lässt dich lieber aufspießen.
Ja, und das Krasse ist, du hast ja dann rechts, du hast rechts und links Bremsen.
Ja.
Und wenn du normales Rücktrittfahrrad hast, hast du ja rechts, glaube ich, die Bremse für vorne.
Keine Ahnung. Irgendwie.
Auf irgendeiner Seite hast du denn die Bremse für vorne, weil Rücktritt ist hinten und die Bremse vorne ist für vorne. Und dann war ich so, okay, YOLO, ich bremse jetzt einfach, so wie ich es kannte mit der rechten, sagen wir jetzt mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Hand ich benutzt habe, ist auch egal. Und dann maule ich mich halt so und bremse vorne. Die war kaputt.
Entschuldigung, nee, ernsthaft?
Und in dem Moment kommst du halt als Kind, es ging ja auch schnell, nicht auf die Idee, ey, da ist ja links noch eine Bremse, weil ich kannte das ja nicht mit zwei Bremsen vorne und Rücktritt.
Haben wir verstanden jetzt.
Also habe ich die ganze Zeit probiert mit der rechten Hand, es ging nicht.
Und die Speerspitzen kamen immer näher.
Und die kamen immer näher und dann habe ich halt angefangen zu heulen. Das ging halt alles rasend schnell und wurde halt richtig und habe halt Hilfe gerufen. Und mein Vater hat zum Glück, danke an der Stelle nochmal, geschaltet und gemerkt und hat die Situation richtig eingeschätzt und hat gesagt, hier stimmt was nicht und ist dann hergerannt und hatte halt nur Latschen an und war auf dem Schotterweg und hat halt beim Rennen die Latschen verloren und ist halt über so einen barfuß gerannt im Vollsprint und hat mich no joke einen Meter vor diesen Speerspitzen einfach am T-Shirt gepackt und mich vom Fahrrad runtergezogen und das Fahrrad ist voll rein in das Ding. Und bevor er das gemacht hat, kann ich mich nur daran erinnern, dass bei mir, und das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, dass du das alles als schon, dass ich das Wort gerade benutzt habe, dass du das erzählt hast, bei mir wurde das dunkel. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass die Angst, der Schock, dass ich vielleicht kurz davor war, bewusstlos zu werden oder so.
Das ist eine Nahtoderfahrung.
Also bei mir,
ich hab
richtig gemerkt, dass von außen meine Augen, dass es wie eine Blende wurde, wie eine Filmblende, und es wurde einfach dunkel. Und ich habe einfach gemerkt, die Speerspitzen wurden immer zu so kleiner und kleiner und es wurde immer mehr dunkel. Und dann war ich auch konnte ich auch nicht atmen.
Ja, aber wenn du sagst, dass dein Vater dich an dem Kragen gezogen hat, vielleicht hat er dir für eine Millisekunde ein bisschen die Luft abgedreht.
Nee, das war ja schon davor.
Ach so.
Bevor ich gepackt wurde, wurde es dunkler und es war wie ein Tunnel.
Dann hast du wahrscheinlich schon gesehen, wie die Speerspitzen dich gerade gleich aufspießen werden.
Vielleicht. Und dann konnte ich, wie gesagt, wo er mich gepackt hat, war ich so im Schock, dass ich nicht geatmet habe. Dann wurde ich auch lila. Und dann hat er mir eine fette Backpfeife gegeben und dann habe ich wieder atmen können.
Ja, das ist manchmal richtig gut, wenn man einfach jemanden aus so einer Situation durch so eine Backpfeife rausholt.
Ja.
Weil das bringt einen zurück in die Realität.
Und er hatte blutige Füße.
Ja, das glaube ich.
Danke, Papst, nochmal.
Ey, krass. Und das Fahrrad war aufgespießt.
Nö, das Fahrrad ist halt dagegen geknallt.
Ja,
also, ich
aber könnte jetzt so ein paar
Stress.
Blöde Witze darüber machen, aber das lasse ich jetzt mal lieber.
Danke.
Ja, nein, so nicht mit dem, weil das Fahrrad, das war perfekt aufgehangen an der Wand, so wie manche in ihrer Wohnung ihr Fahrrad an die Wand.
Ach so, nee, so war das nicht.
Nee. Oh Gott, ja, das ist krass. Das ist bestimmt irgendwie so eine Art Erfahrung.
Das war
Nahtod.
Wie gesagt, da war ich 6 oder so, keine
Daran
Ahnung.
Daran kannst du dich noch
Daran
erinnern.
Daran kann ich mich noch erinnern. Das Wetter, ich weiß alles.
Ja, du kannst dich immer an so vieles erinnern. Bei mir ist irgendwie immer alles gelöscht. Ich weiß auch nicht. Also eine Nahtoderfahrung würde bei mir, glaube ich,
am nächsten Tag vergessen. Was war denn gestern los? Keine Ahnung.
Ja, habe ich schon wieder vergessen. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann ist das gelöscht. Nee, ist auch nicht witzig. Wir müssen jetzt mal aufhören. So, ihr Lieben.
Ich habe aber eine Frage. Ich weiß, wir hören jetzt auf. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck.
Hä? Nee, wir sind schon über, oder?
Ja, aber ich meine, von der Uhrzeit her, man muss ja auch mal dazu sagen, die Folge kommt heute später, weil wir halt auch
irgendwie so viel zu tun hatten.
Ja, sorry. Ich wollte nur mal sagen, Frage an euch da draußen, hattet ihr vielleicht auch eine Nahtoderfahrung? Dann könnt ihr sie ja gerne teilen, schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, wir sind da sehr gespannt. Und vielleicht, nur mal eine Idee, darüber können wir jetzt hier offen kommunizieren und einfach mal drüber nachdenken, kann ja sein, dass es gar keiner will oder so, aber das kam mir jetzt gerade so, dass man vielleicht mal eine Folge macht mit jemandem.
Ja.
Und dann macht man so einen Webcam-Call oder sowas.
Ah, der von seiner Nahtoderfahrung berichtet. Das wäre krass interessant. Ja,
so wie mit dem Freimaurer-Interview, dass wir halt, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sagt, ey, ich habe eine Nahtoderfahrung oder mehrere.
Vor allen Dingen, das ist ja so ein Beweis dafür, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe und mir diese Frage gestellt habe. Zeigt uns eine Nahtoderfahrung nicht nur was danach kommt, sondern einfach ganz allgemein gesagt, dass überhaupt etwas danach kommt.
Ja.
Und weil das ist ja immer noch so ungeklärt.
Das auch. Und man könnte in dem allgemein mal nachdenken, ob das nicht vielleicht eine ganz coole Idee wäre für dieses Jahr, dass man mal, wenn es sich anbietet, mehr so eine Interview-Sachen macht. Ich würde es irgendwie spannend finden. Gerade so bei so einer Nahtoderfahrung, dass jemand das erzählt oder so, ist schon spannend.
Ja, und ob jemand mal eine Alien-Begegnung hatte, so ganz plopp gesagt.
Oder ein UFO gesehen hat oder irgendwie. Schreibt uns doch einfach mal, ob ihr Bock hättet, dass ihr sagt, ey, sowas würden wir gerne mal hören, wie ihr zwei Halbwissen-Menschen einfach mal ein Interview führt mit irgendeinem Hörer, der irgendwas erlebt hat oder so.
Der das ganz genau weiß und nicht nur Halbwissen dann darüber hat.
Genau, und da wir ja dieses Jahr, glaube ich, 5 Jahre alt wären mit unserem Podcast, kann man uns dann auch nicht vorwerfen, dass es hier irgendwie Hascherei ist für Aufmerksamkeit, sonst hätten wir es ja schon viel früher gemacht.
So, schön.
Danke, das ist das letzte Wort hier auf dem Sonntag.
Danke, ihr Lieben.
Bitte.
Fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für uns unterstützen, für eure lieben Worte und ja.
Bleibt gesund und munter. Sorgt nicht erst dafür, dass eine Nahtoderfahrung kommt, sondern überlegt euch, denkt an die Win-Win-Situation. Ist nur meine Empfehlung. Schleppt Sachen nicht mit euch rum. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag, den ihr verliert.
Boah, wenn das ungeklärt ist.
Das war unbewusst gerade von mir rausgehauen und es war echt nicht schlecht.
Gut gespittet.
Ich wollte spitten sagen.
Jetzt habe ich es gesagt.
Das kommt, es war nicht schlecht.
Das war krass, ja.
Das war
sehr philosophisch.
Tiefgründig.
Tiefgründig, ja, natürlich.
So, Leute, also, fühlt euch ganz doll gedrückt, seid lieb zueinander und danke fürs Reinhören. Empfehlt uns gerne weiter, sorgt dafür, dass dieser Podcast bitte immer größer wird. Umso mehr können wir diesen Podcast nämlich auch weiterführen. Dankeschön. Und, ach so, ich hätte jetzt beinahe einfach Tschüss gesagt.
Ich sitze hier schon wie auf heißen Kohlen und warte da drauf.
Oh, der Motor startet, der Motor läuft, der Motor dreht durch. Und jetzt, Leute, direkt aus dem warmen Licht mit spiritueller Führung, hört auf diese wunderschöne, bezaubernde Stimme.
Bye, bye.